Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Ich begrüße euch im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich freue mich sehr, eine Gruppe aus dem Haus der Begegnung unter uns begrüßen zu dürfen. Das ist eine Gruppe, die zu einem Alpha-Kurs-Wochenende da ist aus Freilassing. Herzlich willkommen und schön, dass ihr mit uns diesen Gottesdienst feiert. Mein Name ist übrigens Fritz Neubacher. Ich war Leiter des Werks für Evangelisation und Gemeindeaufbau, das ist eine Pfarrstelle unserer Kirche, und bin seit gut einem Jahr im Ruhestand und darf heute mit euch diesen Gottesdienst feiern. Inhaltlich geht es heute um das letzte Gericht, um das Weltgericht. Und der Wochenspruch passend dazu lautet: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ein relativ ungemütliches Thema, aber lasst uns mit offenem Herzen darauf zugehen. Und jetzt lasst uns beginnen mit dem Eingangslied aus unseren Gesangsbüchern, die Nummer 166, 1 bis 4. Ich lade euch ein, dass wir den Psalm 130 miteinander sprechen. Er steht in unserem Gesangbuch unter der Nummer 751. Und ich bitte die, die hier in der Mitte der Kirche sitzen, mit mir zu beginnen, und alle, die rundherum sitzen, die eingerückten Sätze und Zeilen zu lesen. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Gott, heiliger Herrscher, die Weltlage macht uns Angst. Anscheinend bestimmen im Moment brutale, Menschenleben verachtende Anführer das Geschehen. Auch in unserem Land spüren wir die Verrohung der Sitten. Das beginnt im Familiären und zieht sich in die Lohnverhandlungen bis in den Straßenverkehr. Liebe und Barmherzigkeit werden zu Luxusgütern. Auch in meinem, auch in unseren Herzen brodeln Ärger und Wut und manchmal brechen sie aus. Wir stehen vor dir, Herr, mit unseren Ängsten, Sorgen, mit unserer Wut und rufen zu dir, Herre Gott. Christe, Herre Gott, die Himmel werden Gottes Gerechtigkeit verkünden, denn er selbst ist Richter. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast uns vorgelebt, wie Liebe aussieht. Du hast Kranke geheilt, Menschen zu essen und zu trinken gegeben, Gefangene befreit und Bedürftigen geholfen. Wir bitten dich, schenke uns deinen Geist der Barmherzigkeit. Das bitten wir durch den Heiligen Geist, der mit dir und dem Vater lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören die Schriftlesung. Sie ist aufgeschrieben. Im Römerbrief im 14. Kapitel sind es die Verse 7 bis 13.
Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Lasst uns antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das Lied 149, 1 bis 5. 149, 1 bis 5.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da bleibt. Der Bibeltext, der die Grundlage für die Predigt bildet, steht im Matthäusevangelium im 25. Kapitel. Wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt sein. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Und dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Herr, segne bitte dein Wort an uns allen. Amen. Ihr Lieben, der bekannte Theologe und Buchautor Fulbert Stefensky hat kürzlich den Verlust des Respekts vor Gott beklagt, den Verlust der Gottesfurcht, die durch aller Weisheit Anfang ist. Er sagt, ich schaue mir die neueren Lieder an, Gesangsbuchlieder und die neueren Gebete und Segenstexte und ich stelle eine Art Verhaustierung Gottes fest. Heißt, Gott ist harmlos geworden, niedlich und nett, wie ein Haustier. Das kann man sich zulegen, wenn man möchte, muss aber nicht sein. Und vor allem, man muss sich nicht davor fürchten. Und er fragt weiter, wo sind die alten Bilder und Geschichten geblieben vom Gericht Gottes? Von seiner verstörenden Unbegreiflichkeit und der Nichtigkeit des Menschen. Nun, eben haben wir so einen Bibeltext gehört und es ist meine Aufgabe, ihn euch heute nahe zu bringen. Und ich habe drei Kerngedanken und sie lauten, Achtung, wir wollen nicht, dass Jesus wiederkommt, aber so steht es geschrieben. Und der zweite ist, Wir wollen nicht, dass wir nach unseren Taten beurteilt werden, aber so steht es da. Und wir wollen nicht, dass wir alle am Ende vor dem Gericht Gottes erscheinen müssen, aber so steht es da. Bereit? Wir wollen nicht, dass Jesus wiederkommt, aber, ihr Lieben, ich kenne viele wunderschöne Platzerl, aber von einem will ich erzählen, in Kärnten, in der Ankugelgruppe, in den Bergen auf circa 2400 Meter, ein kleines Bachal rauscht vorbei, rundherum die heroischen Berge, ein Blick ins Tal, einfach idyllisch. Allein mit der besten Ehefrau hier zu sitzen, die Seele baumeln zu lassen, da möchte ich nimmer weggehen. Jeder, der vorbeikommt, stört nur. Nehmen wir das als Bild für unser Leben. Es geht uns im Großen und Ganzen ja sehr gut. Wir leben hier im Salzkammergut an einem speziellen Ort, haben nichts zu befürchten und genießen unser Leben. Und der Gedanke, dass Jesus jetzt wiederkommen könnte und diese Idylle stören könnte, ist unangenehm. Natürlich wollen wir am Ende alle bei ihm sein, das ist schon klar, aber jetzt nicht. Nun, ich bin dort gewesen und bin dort gesessen in der Ankugelgruppe auf diesem Platzsaal. Und genau genommen musste ich da sitzen, weil ich nicht mehr gehen konnte, weil ich mir die Kniescheibe gebrochen hatte und warten musste. Und ein Gewitter herangekommen ist und ich da gesessen bin und nicht davonlaufen konnte. Und Hagel hinterdrein und Regen. Meine Frau Gabi war weg, weil sie Hilfe geholt hat, weil wir keinen Handyempfang hatten. Und ihr Lieben, ich wollte nichts sehnlicher als weg von da, von diesem wunderschönen Platzsaal. Ich wollte nichts sehnlicher als, dass der Retter, die Retter kommen. Ich habe Ausschau gehalten danach, ob sich irgendetwas bewegt, was nach Hilfe aussieht. Und wie war ich glücklich und dankbar, als sie eingetroffen ist. Ihr Lieben, in den Jahren, in denen Matthäus das Evangelium geschrieben hat, aus dem dieser Text stammt, den ich vorgelesen habe, herrschte gerade Krieg in Israel. Der sogenannte jüdische Krieg. Die Römer bügelten den Aufstand der Juden gegen ihre Herrschaft mit roher Gewalt nieder. General Vespasian war berüchtigt für seine Brutalität. Und da wünschst du dir nichts sehnlicher, als dass der Retter und Richter Jesus Christus erscheint, so wie er es versprochen hatte. Und ihr Lieben, der famose Michelangelo hat das großartig erfasst, als er sein Monumentalgemälde in der Sixtinischen Kapelle konzipierte. Dieses riesige Ding zeigt das jüngste Gericht, aber nicht, wie man vermuten würde, alles in düsteren Farben, dunkel und dem Untergang geweiht, sondern, habt ihr es vor Augen? Es ist alles hell, wunderschön. Der Himmel ist blau, die Toten kommen aus den Gräbern, steigen zum Himmel auf, die Engel helfen ihnen dabei, die Heiligen sind versammelt, zeigen die Merkmale ihres Martyriums und in der Mitte des Bildes Jesus Christus als junger, starker, strahlender Sieger und Held, voller Power, kommt er da herangerauscht. Michelangelo hat Anleihen bei dem römischen Gott Jupiter genommen, um Jesus angemessen darzustellen. Er ist der große Mittelpunkt dieses Gemäldes und der Blickfang, sodass jedem Betrachter schnell klar wird, er ist es, um den es hier geht. Er ist der König und Herr und keiner ist ihm gleich und mit ihm kommt das Ende aller Schrecken dieser Erde, das ewige Heil. Das Gute, alles Böse und Schlechte muss sich auf dem Bild von Jesus Christus ausgesehen im linken unteren Eck verkrümmeln. Aber das große, weite Firmament, das wird der Platz sein, der wirklich schöner ist als alle anderen, von dem wir niemals mehr weggehen wollen und uns niemals mehr wegbewegen müssen. Wir wollen nicht, dass das jetzt geschieht, das ist schon klar, weil es für die meisten von uns einfach zu schön ist, hier auf der Erde an diesem Platz. Wir können und wollen uns zurzeit nicht vorstellen, dass wir uns nach Rettung und Hilfe ausstrecken müssen. Wir haben eine der längsten Friedens- und Wohlstandszeiten, die die Menschheit jemals erlebt hat. Und ja, wir sollen sie genießen und dürfen sie genießen. Wir dürfen Danke sagen und wissen, normal ist das nicht. Normal ist, dass man sich nach einem Retter sehnt. Ja, erster Gedanke, aber bin ich denn dabei? Damit bin ich beim zweiten Gedankenkreis. Wir wollen nicht, dass wir nach unseren guten Taten beurteilt werden. Aber so steht's da. In einer Vorbereitungsgruppe für diese Predigt gab es auf diesen Text, als wir ihn gelesen hatten, hauptsächlich zwei Reaktionen. Die eine war, was würde denn gerade mein Status sein, wenn ich also jetzt vor dieser Prüfung stehe, wie komme ich durch oder wie ist meine Lage oder ist es eh leicht oder muss ich mich anstrengen? Und die zweite Reaktion war, wir als Evangelische, wir haben doch da noch irgendetwas anderes im Ohr, oder? Mein guten Werk, die galten nicht. Es war mit ihnen verdorben, dichtet Martin Luther. Oder wir werden gerecht nicht durch die Werke des Gesetzes, sondern allein durch den Glauben, schreibt Paulus. Also was stimmt jetzt? Wie kommen wir durch dieses jüngste Gericht? Durch den Glauben oder durch die Werke, so wie es hier im Text heißt, durch die Barmherzigkeit und Gnade Gottes oder aufgrund unserer positiven Leistungen, weil Jesus unsere Schuld getragen hat oder weil wir gute Menschen waren. Ihr Lieben, ist es eine spannende Frage für euch? Natürlich durch den rettenden und seligmachenden Glauben. Aufatmen bitte. Natürlich, weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und uns errettet hat und begnadigt hat. Natürlich, weil wir einen liebenden Vater haben, der uns nicht verloren geben will. Ja, aber muss man fragen, warum steht dann dieser heutige Text da und warum sagt der, dass es darauf ankommt, dass wir Liebe üben sollen? Ihr Lieben, weil es auch einen Missbrauch der Gnade gibt, einen Missbrauch der Gnade, weil es im Bild gesprochen die gibt, die einen Führerschein haben, aber sich trotzdem nicht an die Straßenverkehrsordnung halten, oder weil es die gibt, die im Fußballclub dabei sind, aber dennoch keine Beiträge zahlen und keine Spiele anschauen, weil es Christinnen und Christen gibt, die Herr, Herr zu Gott sagen, er ihnen aber im Grunde wurscht ist, weil sie ihn für ein Schoßhündchen halten, das man auch verscheuchen kann, wenn es drauf ankommt. Die werden nicht in das Himmelreich kommen, sagt Jesus, sondern die, die den Willen tun meines Vaters. Und ins gleiche Horn stößt übrigens auch Paulus, der sagt im Galaterbrief, in Christus Jesus gilt der Glaube etwas, ja, aber der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Und diese Liebe, das sind diese berühmten Werke der Barmherzigkeit, die hier in Matthäus 25 aufgezählt sind, nämlich Armen zu essen und zu trinken zu geben, ein Dach über den Kopf geben und Kleidung, Kranke pflegen und Gefangene besuchen. Und die Kirche hat später noch die Bestattung der Toten hinzugefügt, so waren es 7, also 7 Werke der Barmherzigkeit. Und Jesus spricht hier mit Menschen, die zu ihm gehören, die seinen engsten Vertrauten sind, die Jüngerinnen und Jünger. Und das heißt, es ist völlig klar und braucht nicht eigens betont zu werden, dass das Vertrauen, der Glaube an ihn bei diesen Menschen vorhanden und vorausgesetzt ist, dass aber die Gefahr besteht, dass das ein toter Glaube wird, ein Glaube ohne Liebe, ein Glaube, der keine Auswirkungen im Leben hat. Und mit so einem leeren Glauben, sagt Jesus, hast du im jüngsten Gericht tatsächlich Probleme. Da findest du dich schnell mal unter den Böcken. Also, wir werden hier von Jesus ernsthaft ermahnt, das Gute zu tun, zu lieben. Und schon klar, das hören wir nicht gerne, ich auch nicht, aber wenn wir darüber nachdenken, dann leuchtet es eigentlich schon ein, oder? Wir wollen nicht, dass wir alle am Ende vor dem jüngsten Gericht erscheinen müssen, aber so steht's da. Als die Kreuzritter im Jahr 1099 Jerusalem eroberten, richteten sie unter der dortigen muslimischen Bevölkerung ein Blutbad an. Wahrlich. Als im Jahr 1187, 88 Jahre später, der muslimische Herrscher Saladin die Stadt von den Christen zurückeroberte, wurde keinem ein Haar gekrümmt. Es wurde ein Vertrag ausgehandelt. Nämlich für 5 Denare konnten die christlichen Bewohner der Stadt diese frei verlassen. Und wer sich das nicht leisten konnte, musste in die Sklaverei. So sah man also 2 Flüchtlingsströme aus der Stadt herausziehen. Nämlich die, die sich freikaufen konnten und die, die in die Gefangenschaft mussten. Unter den Versklavten waren viele Frauen, Kinder und Kranke und der Anblick dieses Zuges war so herzzerreißend, dass Al-Adil, der Bruder Saladins, 1000 dieser armen Menschen als Geschenk erbeten hat von seinem Bruder. Und Saladin gewährt ihm das und er lässt diese 1000 Menschen auf der Stelle frei. Der andere Zug, unter den Christen wohlgemerkt, die sich freigekauft hatten, waren aber auch welche, die sich auf ihren Goldkisten aus der Stadt hinaustragen ließen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Geschichte geht. Das ist so eine himmelschreiende Gemeinheit von den einen Christen den anderen gegenüber, dass man nicht anders kann als sagen, eines Tages wird euch die Gerechtigkeit erreichen. Eines Tages werdet ihr vor einem ewigen Gericht stehen und euch wird die gerechte Strafe für eure Schandtaten zukommen. Und das ist der Sinn der Rede vom jüngsten Gericht. Dass Gerechtigkeit werden wird, dass Gerechtigkeit geschieht. Wir haben alle vielleicht schon einmal so eine Situation erlebt, wo wir mit den Zähnen geknirscht haben und uns gesagt haben, wenn es Gerechtigkeit gibt, dann wird sie dich erreichen. Und manche von uns haben vielleicht auch die Angst, dass das wirklich so sein wird, weil sie selber die Unrechttuer gewesen sind. Es wird sie geben, die Gerechtigkeit. Wir werden uns alle verantworten müssen, sagt Jesus, für alles. Und das Wunderbare und Unglaubliche wird sein, dass der Richter dann niemand anderer sein wird als unser Retter, Jesus Christus. Und das ist gut. Es ist gut, dass nicht ein Mensch richten wird, denn wir können nie beides retten und richten. Das kann Jesus Christus. Ich habe die Predigt begonnen mit einem Zitat von Fulbert Stefensky. Er spricht von der Verhaustierung Gottes in unsere Zeiten. Das mag sich so entwickelt haben, ist aber ein Irrweg. Ich möchte euch am Ende ein anderes Bild für Gott, ebenfalls aus dem Tierreich, anbieten. Der großartige Schriftsteller C.S. Lewis hat in seinen Chroniken von Narnia einen König von Narnia eingeführt. Und das ist ein Löwe, der Löwe Aslan, ein mächtiger Herrscher, gütig und gerecht zugleich, zum Fürchten und zum Lieben. Ganz so wie Martin Luther uns Gott vor Augen gemalt hat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Es ist der Gemeinde Folgendes abzukündigen. Vielen Dank an Herrn Pfarrer Neubacher für den schönen Gottesdienst. Danke fürs Orgelspiel und den Kirchendienst. Ich darf einladen, am nächsten Sonntag zum Ewigkeitssonntag Gottesdienst. Pfarrer Seiler wird mit uns der Verstorbenen dieses Kirchenjahres gedenken. Und die musikalische Umrahmung obliegt der Gruppe Dreieck aus Rußbach. Dann eine Vorankündigung. Am Freitag, 29.11. findet die Adventjause der Kirchengemeinde für die Senioren statt, ab 70, gerne auch mit Begleitung. Mit Andacht, Musik und Jause wollen wir unserem Herrn den Weg bereiten hin auf Weihnachten. Dann herzliche Einladung zum Erlebnisnachmittag am kommenden Samstag, 23. von 16 bis 18 Uhr für alle Kinder von 8 bis 13 Jahren. Es gibt Fackelwanderung und Lagerfeuer. Informationen bei Anita Daxinger. Dann noch eine Einladung am ersten Adventssonntag. Freuen wir uns auf die Vorstellung der neuen Konfirmanden. Es gibt auch Kindergottesdienst und die Kirchengemeinde lädt ein zum Kirchstuhllösen vor und nach dem Gottesdienst im Brigitterheim. Dann noch etwas Besonderes. Eltern mit Kleinkindern haben die Möglichkeit, jetzt im Brigitterheim im Gemeindesaal den Gottesdienst via Fernsehen mitzuerleben und die Kinder können beschäftigt werden. Sie kennen die Örtlichkeit, weil sie auch da oft in der Krabbelgruppe sind und die Eltern müssen nicht in der Kirche sitzen und psch, psch, psch sagen, weil sie nicht stillhalten. Ich weiß es von meinen eigenen Enkeln. Dann darf ich noch einladen, am Dienstagnachmittag um 15 Uhr feiern wir im Heim die Andacht mit den Heimbewohnern. Auch Nichtangehörige sind herzlich eingeladen. Dankeschön.
Lasst uns beten. Jesus Christus, du Barmherziger und Gerechter, du Trost und Leben. In den Kriegen dieser Tage suchen wir bei dir Frieden und bitten dich für dein verwundetes heiliges Land, für die verschleppten Geiseln, für die Mütter und Väter in Angst um ihre Kinder. Wir bitten dich für die Ukraine, in ihrer Furcht alleingelassen zu werden, für die an Leib und Seele Verwundeten, für die politisch und militärisch Verantwortlichen, für die Kinder. Jesus Christus, du Friede, komm. In den Feindseligkeiten dieser Tage suchen wir bei dir Versöhnung. Wir bitten dich für alle, die der Gewalt Einhalt gebieten, für die, die andere mit ihrem Leben schützen, für alle, die Lügen entlarven und der Wahrheit dienen. Jesus Christus, du Heil der Welt, komm. Im Hass dieser Tage suchen wir bei dir Liebe. Wir bitten dich für unsere jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn. Jesus Christus, du Sohn David, komm. In der Angst dieser Tage suchen wir bei dir Hoffnung. Wir bitten dich für die Kranken und alle, die für sie sorgen, für unsere Kinder in einer Welt voller Krisen, für deine leidende Schöpfung. Jesus Christus, du Trost und Leben, komm. Jesus Christus, du Barmherziger und Gerechter, dir vertrauen wir. Deinem liebenden Herzen halten wir unsere Angst, unsere Sorge und unsere Trauer hin. Höre unsere Bitten. Amen. Und alles, was uns sonst auf der Seele liegt, sagen wir dir jetzt in der Stille. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt den Segen des Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Liebe ist und der Liebe schenkt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.